Ja, hab Dank von Herzen, Herr. Ja, auch ein Lied, das ich immer wieder gerne singe. Und es war jetzt irgendwie so ein Moment, auch gerade jetzt beim letzten Lied. So, einige haben in Englisch gesungen, einige haben in Deutsch gesungen. Und ich musste mich so fragen, wie das wohl im Himmel ist, wenn wir da so singen, ob wir so alle eine Himmelssprache haben oder ob es dann auch so wie verwandelte Sprachen gibt, so ein himmlisches Englisch, so ein himmlisches Italienisch und so, wie das da wohl sein mag, wenn wir da im Himmel zusammen singen einmal. Und dann auch auf der neuen Erde natürlich weiter, auf jeden Fall. Ja, ein ganz besonderes Dankeschön möchte ich an der Stelle der Manuela aussprechen. Möchte ich einfach mal hier vorkommen lassen. Sie hat das zusammengestellt und ihr glaubt gar nicht, wie viel Arbeit dahinter steckt. Ihr glaubt es nicht. Es sind bestimmt mittlerweile 2 Dutzend Stunden, die rechte Situation zu klären. Weil wir diesen Gottesdienst nämlich streamen ins Internet, entsteht eine rechtlich total veränderte Situation. Und ich kann dir was sagen, Algebra im Leistungskurs Gymnasium ist einfacher als das Thema. Kann ich dir versprechen. Ich hab den Vergleich. Und da hat sie sich gekümmert und dank für ihre Zähigkeit auch wirklich, manchmal steht sie hier dann auch mehrere Sonntage hintereinander. Und da möchte ich einfach ein großes Dank aussprechen. Und sie hat auch diese Folien gemacht, ne, obwohl sie dieses Wochenende arbeitet. Und ein Umstand ist, dass du, wenn du das über CD abspielen kannst, willst, mit dem Stream, mit Internet, kannst du nur englische Lieder verwenden. Frag mich nicht, warum das so ist, ich finde es auch nicht irgendwie, aber so kommen Dinge her und es ist wirklich immer wie eine Sache, auch in diesen Zeiten die Chancen zu nutzen. Und wie gesagt, ein großes Dankeschön da an Manuela, dass sie sich da immer wieder so einsetzt, dass wir hier zusammen unterstützt werden, Lobpreis zu machen. Gott segne sie. Wenn das Gebet schwach geworden ist, finde neuen Mut, ist heute mein Predigtthema. Wenn das Gebet schwach geworden ist, finde neuen Mut. Das Gebet ist ja eine absolute Kerngröße, wenn man mit Gott lebt, mit Jesus unterwegs ist. Leben zu teilen, Not zu teilen, Fragen zu stellen, hoffentlich auch Danke zu sagen, hoffentlich auch zu loben. Ein Mittel zu kämpfen, ein wichtiges Mittel zu kämpfen. Wenn Angst zu dir kommt, dich Traurigkeit oder vielleicht eine Art von Verachtung dich runterdrücken will. Das Gebet, eine herausragende Größe. So wichtig es ist, als Christ mit der Bibel umzugehen, so wichtig ist es, beten zu lernen. In der Urgemeinde, habe ich mal gelesen, war das eine der zentralen Sachen. Denen, die sich neu für Jesus entschieden haben, mit Gott zu leben, ihnen das Beten beizubringen. So eine entscheidende Sache, weil Beten ist eben eigentlich nicht auch nur Sendung in eine Richtung, sondern Beten ist auch Empfang. Beten ist auch nicht nur irgendwie sich innerlich zu stärken, Beten ist auch Regieren, dass davon Impulse ausgehen. Vorhin haben wir ein kleines Zeugnis gehört, Kerstin hat es angedeutet, seit wir in dieses Gebet eingestiegen sind und wir haben jetzt noch nicht oft gebetet, das war jetzt das dritte Treffen, aber seit dem ersten ist irgendwie eine Art von Bewegung, spürbar, dass Gott besonders in dem Bereich Kinder-Jugend etwas tut. Gebet ist herausragend. Und es ist total gut, wenn du stark bist im Gebet, weil du Zuversicht hast, weil du Inspiration hast, weil du Mut hast zu beten und es auch tust, jeden Tag und auch gern mal eine Stunde. Ne? So sieht dein Alltag aus, so sieht mein Alltag aus. Und das ist gut, mal eine Stunde zu beten. Ach, Spaß beiseite, ist das der Alltag? Ist auch nicht mein Alltag. Ich würde es mir wünschen, dass es auch mein Alltag ist. Nee, Gebet kann auch echt eine Sache sein, dass man darum ringen muss, dass man beten kann. Dass man ringt, dass man im Gebet bleibt und nicht vielleicht eine Passivität, ein Ärger, eine Art auch vielleicht einfach Dämpfung einen so passiv macht im Gebet. Und darum geht es heute in der Predigt, dass eine Hilfe zu geben, ein paar Impulse zu geben, ins Gebet wieder mehr einzusteigen. Wenn du gerade auf dem Höhenflug bist, super, umso besser, das ist das Beste. Aber wenn es vielleicht nicht so ist, ne, würde ich dich heute Morgen gern ermutigen wollen, dass du wieder ein Stück mehr ins Gebet einsteigen kannst. Und dafür möchte ich euch eine Geschichte erzählen, denn das ist natürlich genauso auch mein Thema. Und bedauerlicherweise, auch wenn man Pastor ist, ist das Thema starkes Gebet, Gebetsbereitschaft nicht automatisch gebucht, sondern wie jeder andere Christ muss ich auch darum ringen. Vielleicht habe ich mittlerweile ein bisschen mehr Übung, aber ich bin genauso bedürftig und auch vielen, vielen Dank an alle lieben Geschwister, die ihr immer wieder für mich betet. Es ist wirklich nötig, für mich zu beten. Ich brauche Gebet, habt vielen herzlichen Dank da, wo ihr für mich und auch mein Dienst, meine Familie betet. Das ist eine ganz wichtige Kostbarkeit. Gott segne euch dafür zurück. In das Gebet wieder tiefer reinkommen. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Ich habe ja mal bei Siemens gearbeitet und dann kam dieser Wandel, mein Leben so zu verändern, Pastor zu werden und dafür Theologie zu studieren. Und dann bin ich mit richtiger Euphorie losmarschiert. Und dann habe ich gesehen, was so im Studienplan steht und habe mich auch von den Überschriften ein bisschen blenden lassen und war voller positiver Erwartung. Meine Perspektive war, ich gehe auf den Heiligen Berg, da gibt es dann andere liebe Geschwister, die fördern uns und mit dem Herrn so richtig durchzustarten. Habe alles erwartet und habe mich so gefreut und dann ging das los mit einem Griechisch-Intensivkurs und wirklich eine nette Truppe, eine richtig nette Truppe und das war richtig cool. Dann haben wir Griechisch gelernt, das war cool. In der Tasche hatte ich mein Handy, weil Kerstin hochschwanger, also Kerstin sah damals ungefähr so aus wie du, Julie. Ja, und es war dann auch unklar, das erste Kind, kommt das jetzt zu früh, wie passt das? Jederzeit war damit zu rechnen, dass das Baby kommt. War echt eine aufregende Zeit. Und dann, jetzt endlich losgegangen, den Job losgelassen, alles für den Herrn gegeben, jetzt studieren und Gottesreich bauen. Halleluja. Naja, und dann ging das auch ganz gut los. Und dann war ich einige Wochen im Studium. 5, 6 Wochen war ich im Studium. Das Ganze war wirklich losgegangen. Und die Situation stellte sich irgendwie ganz anders dar. Statt so mit Höhenflug und unterwegs und ganz toll, war es irgendwie genau anders. Ich habe so wenig Bibel gelesen wie noch nie. Habe so wenig gebetet wie noch nie. Und es war wenig Verbindung da. Ich hatte eigentlich einen niedergedrückten Geist. Oh. Und es war genau das Gegenteil passiert. Genau das Gegenteil. Ich wollte doch jetzt mit Jesus so eng unterwegs sein. Ich wollte ihn doch suchen. Ich wollte doch mit ihm jetzt gerade intensiv unterwegs sein. Endlich freigesetzt, so der Beruf, sind natürlich auch gewisse Zwänge. Und jetzt dachte ich, und es war so anders. Und das hat mich echt fertig gemacht. Habe ich auch gebetet, dass Gott mich da rausholt. Aber irgendwie hat das nicht hingehauen. Hab gesucht, Mensch, hängst du irgendwo in der Sünde fest irgendwie, machst du irgendwas doof und guck, Mensch, wie komme ich da wieder raus, weil es kann ja nicht sein, dass du dich hinbewegst, Pastor zu werden und das, was du eigentlich tun sollst, tust du am allerwenigsten. Und das war dann echt krass und ich merkte auch so eine Enttäuschung in mir, dass ich auch von mir selbst enttäuscht war und dazu die Fragezeichen, wie geht das jetzt weiter? Und dann gab es an einem Morgen gab es eine Andacht dort, so von den Studenten. Und das hieß dann so Lobpreisandacht, wo man also entsprechend gesungen hat, gebetet hat. Und dann habe ich Gott das gesagt, Gott, es tut mir so leid, es tut mir so leid. Ich habe mir das so anders vorgestellt. Ich dachte, ich ziehe hier für dich hier wirklich groß auf, was ich was, und es tut mir so leid, dass das jetzt so ist. Und habe so vor Gott irgendwie ein Stück kapituliert, habe so das vor ihm ausgeschüttet. Und habe mich auch so bildlich, hat auch gleichzeitig so ein Bild in so einem dunklen, schwarzen, tiefen Keller gesehen. Vielleicht kennst du dieses Gefühl manchmal auch, dass du dich in einem dunklen, tiefen Keller fühlst. Und dann hat Gott plötzlich zu mir gesprochen. Und plötzlich hat Gott zu mir gesagt, ich habe das alles schon gesehen. Ich habe das alles schon gesehen. Weil für mich war es ja ich habe mich geschämt. Ich habe mich vor Gott geschämt, wie es so aussieht, wie das Ganze sich darstellt. Und dann sagt er zu mir, ich habe das alles schon gesehen. Und in dem Moment bin ich frei geworden. Plötzlich ist eine Riesenlast von mir abgefallen, zu meiner Verwunderung. Plötzlich fällt eine Riesenlast von mir ab und plötzlich realisiere ich, dass meine größte Not ist, die mich runterdrückt. Ich war schon mit mir selbst am Hadern, was ich mir eigentlich denke, wie ich Christ sein möchte, wie ich beten möchte und hast du nicht gesehen. Aber unten in meinem Herzen, was mir gar nicht bewusst war über mich selbst, war drin, Mensch, ich starte hier. Ich habe Gott enttäuscht. Ich habe Gott enttäuscht, was ich hier abliefere. Und in dem Moment, als er mir das sagte, ich habe das alles schon gesehen, wusste ich, es ist ganz anders gelaufen, als ich es mir gedacht habe. Aber es ist nicht anders gelaufen, als dass er es nicht schon gesehen hat. Und ich wusste im Moment, ich habe ihn nicht enttäuscht. Ich habe ihn nicht enttäuscht. Weil er einfach einen anderen Durchblick hat, wer ich bin, einen anderen Weitblick hat, was die Zukunft bringt und sich vor 20 Jahren schon zu Dingen entschlossen hat oder vielleicht auch schon in der Ewigkeit, keine Ahnung, mit Dingen umzugehen und so, er wird da auch nicht überrascht. Er ist eben kein Mensch, er ist Gott. Und im Moment habe ich etwas erlebt, was in Jesaja 40, Vers 31, einem sehr markanten Vers, beschrieben wird. Da heißt es: Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Ich lese den Vers nochmal. Das ist ein Vers, den man sich gut festhalten kann, den man vielleicht auch auswendig können sollte, weil jeder Christ erlebt gewisse Bedrängnisse, wo es heißt, auszuhalten. Und dieser Vers kann dir Mut machen, weil er Verheißung gibt, was passiert in diesem Ausharren. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Und genau das, was in diesem Vers steht, hat Gott in diesem Moment praktisch für mich getan. Ich habe an ihm festgehalten und es hat sich nicht gut angefühlt, weil ich habe ja diesen Abstand gespürt, ich habe diese Last gespürt, habe diese Unzulänglichkeit, dieses Versagen gespürt. Ich meine, ob es Versagen ist oder so, es mag ja dahingestellt sein, aber so habe ich mich gefühlt und es hat sich nicht toll angefühlt. Aber Gott sei Dank habe ich an ihm festgehalten. Weil man kann ja dann auch Entscheidungen treffen, naja, dann ist es jetzt eben so, naja, kommt irgendwie andere Sachen, wo kann ich mich denn noch erfreuen? Es gibt ja auch unglückliche Lösungen für solche Erlebnisse von Last und so. Und so gut auszuharren, zu bitten, Herr, erbarme dich meiner, rühre mich wieder an. Und das Besondere war, dass er eben zu mir gesprochen hat. Er hat zu mir gesprochen und hat dadurch von außen etwas in die Situation reingegeben. Manches Mal sind wir in Krisen und wir suchen die Situation, die Lösung zu viel von innen. Woran muss ich mich erinnern? Was muss ich besser machen? Was habe ich falsch gemacht und so? Das sind keine schlechten Gedanken. Aber so wichtig, gleichzeitig zu haben, ich brauche die Hilfe von außen. Ich brauche seine Hilfe. Und dann hat er dieses Blatt gewendet und es hat mich freigesetzt und plötzlich habe ich freudig Bibel gelesen, ich habe gebetet und habe mich über meinen Gott gefreut. Später, und dieses später ist wirklich sehr viel später, nämlich das war vor ungefähr 2 Jahren, als ich diese Predigt schon mal gehalten habe. Es war so meine Abschlusspredigt in der EFG Kempten, bevor wir hier ins schöne Frankenland gekommen sind. Da hat mich das hat selber beschäftigt. Stimmt, das war ja damals so. Und plötzlich hat Gott wie so einen anderen Vorhang oder Nebel oder was, keine Ahnung, weggenommen. Und ich habe die Situation nochmal mit Augen von 10 Jahren später gesehen. Auch jetzt, sage ich mal, als Pastor, der ich jetzt bin, Seelsorger und so weiter. Und plötzlich habe ich gedacht, na klar, natürlich warst du damals runtergedrückt und das war schwierig. Weil was war passiert? Wir waren umgezogen, haben gerade unser erstes Kind gekriegt, das Baby. Da gab es die Nächte, wo weniger geschlafen wurde. Dann weiß ich noch, wochenlang stand in unserem Wohnzimmer noch so eine riesige Mauer, um nicht zu sagen Berg von Sachen, die wir nicht geschafft haben auszupacken. Unsere Finanzen waren von 2 Einkommen mit keinem Kinder zu kein Einkommen und ein Kind hatten sich verändert. Und ich habe im Theologiestudium nicht das gefunden, was ich suchte. Ich habe nämlich eine sehr liberale Welt vorgefunden, wo plötzlich es eigentlich mehr eine Kunst war, seinen Glauben zu bewahren, statt dass ich von außen gefördert worden wäre. Das war ein wirklich hartes Brot. Habe ich im Nachgang gesehen, Mensch, kein Wunder, dass du da geistlich auf Krücken gegangen bist. Das habe ich damals nicht gesehen. Das ist oftmals ein wichtiges Merkmal von geistlichen Krisen, dass uns wesentliche Deutungen, wesentliche Verständnisse in der Krise fehlen, sodass umso mehr kommt, du bist einfach ein Versager, du wirst es mit Gott nie schaffen. Naja, was soll Gott schon mit dir anfangen? Dass diese ganzen Deutungen von unten da reinkommen, weil uns Durchblick und Licht fehlt. So wertvoll, wenn wir dann in Krisen Geschwister an der Seite haben, immer wieder auch, sei als Christ nicht allein, Geschwister in Krisen an der Seite zu haben, die nicht nur sagen, ja stimmt, der ist wirklich schlimm, da verurteile ich gleich mal richtig mit und böse, böse. Geschwister an der Seite zu haben, die Licht reinbringen, die Gnade reinbringen, die wirklich relevanten, hilfreichen Impuls reinbringen und das Schwierige nicht nur schwieriger machen. Halleluja, welch ein Wert. Auch ein Auch dann war das, als ich das gesehen habe, gar kein Wunder, da geistlich irgendwie auf Krücken zu gehen, auch wieder eine Hilfe, mit sich gnädig zu werden, mit sich Gnade zu haben, auch ein wichtiger Punkt. Du versagst hier, du schaffst es dort nicht, du merkst, andere sind dir voraus und diese Beziehung mit sich selber, ich liebe mich weiter, ich bin in Gnade mit mir, ich verzeihe mir das, ich bin trotzdem gnädig, vergebend mit mir selber. Und gleichzeitig auch, aus solcher Erfahrung vielleicht ein Stück Demut mitzunehmen, ein unheimlich guter Motor für Gebet. Demütig zu sein, stimmt. Ich habe das damals nicht geschafft, du hast mir geholfen. Erstens, wow, Gott ist groß, dass er mir hilft. Zweitens, stimmt, ich habe das nicht verstanden, worum es mir eigentlich ging, wie es mir ging. Herr, ich brauche wirklich immer wieder deinen Rat. Herr, ich brauche immer wieder deine Hilfe. Gute Sachen. Er ist groß, ich bin bedürftig, ich brauche ihn. Zwei richtig gute Haltungen, die das Gebet unterstützen. Etwas anderes, was in diesem Zeugnis offenbar wird, ist die besondere Bedeutung von Gottes Wort. Und Gottes Wort gibt es ja in verschiedener Substanz, sage ich jetzt mal. Einmal so dieses geschriebene Wort, was wir in der Bibel haben. Ja? So zum Beispiel auf diesem Weg des Ausharrens hätte Gott mir diesen Vers aus Jesaja 40 ja auch sagen können. Ne? Das wäre ja auch eine Möglichkeit der Stärkung gewesen. Und gehört habe ich dann dieses persönlich gesprochene Wort. Ne? Dann kann man auch zwischen Logos und Rema kann man unterscheiden, dieses gesprochene, das Rema, das andere, das Logos, der Logos. Genau. Dieses, das Gottes Wort, dieses Licht noch reinbringt. Und dazu habe ich euch einen Vers mitgebracht. Psalm 119, Vers 105. Psalm 119, Vers 105. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Und das Interessante ist, dass hier von zwei Lichtquellen die Rede ist. Und es ist bei der Bibel immer ganz günstig, wenn die Bibel zwei Worte verwendet, nicht zu denken, naja, wird schon das eine gemeint, irgendwie wird es hell, sondern da ist eben Gottes Wort, ist okay, vielleicht meint Gott auch zwei unterschiedliche Dinge. Und das glaube ich hier auch wirklich. Und es ist ja verbunden durch ein Und. Ne? Dein Wort, Fußes Leuchte und Licht auf meinem Weg. Und indem du die Bibel aufnimmst, indem du Gottes Wort aufnimmst, entsteht ein Schatz in deinem Herzen, den Gott immer wieder auch gebrauchen kann, dich daran zu erinnern, dich zu stärken, dass Licht in deinem Leben ist. Zum Beispiel aus dem Römer, nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Welch ein Schatz, wenn das in dein Herz gedrungen ist. Wie viele Sachen gibt es in unserem Leben, die uns an der Liebe Gottes zweifeln lassen oder wir zumindest eine Unsicherheit haben, dass wir wenig Zugang dazu haben, dass Gott uns liebt, obwohl wir in Schuld gefallen sind, obwohl wir im Streit sind, obwohl wir Fehler gemacht haben, obwohl wir etwas nicht hinbekommen haben. Welch ein Schatz ist es, wenn das in deinem Herzen ist. Nichts, aber wirklich nichts kann dich scheiden von der Liebe Gottes. Oder das aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 1, wo es heißt, wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Dieser totale Zuspruch, wenn du ernsthaft deine Sünden bekennst vom Herrn, dass er dir das wirklich vergibt, hat er so verbürgt. Wie viel Hadern gibt es, wie viel Unsicherheit? Oh, hat Gott mir wirklich vergeben? Ist Gott irgendwie sauer auf mich? Ah, dieses, was damals passierte, habe ich so versagt. Es kommt wieder hoch. Und der Teufel ist natürlich auch sehr emsig, immer wieder daran dann zu erinnern, dass du bloß nicht in dieser Gerechtigkeit bist, dass du bloß nicht in diesem Freimut der Kinder Gottes bist, die da rufen, Halleluja, mir ist vergeben, groß ist der Herr. Welch ein Schatz ist es, wenn diese Worte in dein Herz ganz tief gesunken sind. Und manchmal ist es an gewissen Stellen nicht der Punkt. Vielleicht betrifft es Gottes Treue, Gottes Allmacht, Gottes Weisheit, was nicht was, wo dieses Wort nicht so drin ist, dieser Glaube in deinem Herzen nicht so ist. Aber dann eben auch, diese andere Seite ist meines Fußes Leuchte. Nicht ein grundsätzliches Licht, wie es das Wort Gottes in dein Herz und dein Leben bringen kann, sondern wo wie eine Lampe kommt, ja? Wo wie eine Lampe kommt, die dir besonders hilft. Und genauso habe ich das in dem Zeugnis erlebt. Denn ich hätte mir ja trotzdem sagen können, ja, Gott liebt mich, so steht es geschrieben, Jesus ist für mich gestorben, all diese herrlichen, wahren Dinge, die ich auch glaube. Aber aus der Krise hat es mich nicht rausgeholt. Ich brauchte ein besonderes Leuchten dieser Milde Gottes, dieser Sanftmut Gottes auch, der nicht, wo etwas dagegen gesprochen hat, ja, aber dass die Forderung nicht erfüllt und das bist du nicht und so müsste es doch sein, wo diese Milde und Sanftmut Gottes er auf diese Art und Weise transportiert hat und damit ein Licht auf meinen Weg gegeben hat. Also zwei Sachen habe ich jetzt genannt. Wenn du eigentlich merkst, ich möchte näher zu Gott, ich möchte anders im Gebet sein, dieses vor ihm das zu kapitulieren, ehrlich zu werden, ihn um Veränderung zu bitten und auszuharren dabei. Das Zweite, ganz besonders nach seinem Wort und Reden zu suchen. Vielleicht ihn zu bitten, Herr, erinnere mich an dein Wort. Herr, bitte rede du zu mir. Und jetzt komme ich zu einem dritten Punkt und lese euch einen Text aus Matthäus 12, einen Messias-Text, möchte ich ihn mal nennen. Siehe, so heißt es über Jesus, siehe mein Knecht, den ich erwählt habe, mein Geliebter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich will meinen Geist auf ihn legen und er wird den Heiden das Recht verkünden. Er wird nicht streiten noch schreien und niemand wird auf den Gassen seine Stimme hören. Im Sinne eines Schreiens und so weiter und Polterns. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, bis er das Recht zum Sieg hinausführt. Und die Heiden werden auf seinen Namen hoffen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, heißt es hier über den Messias, über Jesus Christus. Wen von euch, die ihr heute Morgen da seid, hat dieses Wort schon mal berührt? Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Wen hat das schon mal berührt, dieses Wort? Magst du mal ein Handzeichen geben, wenn das schon mal dich irgendwie berührt hat, dieses Wort? Okay, einige, vielleicht so ein Drittel, haben sich gemeldet. Warum ist es eigentlich so? Ich bin mal darüber gestolpert. Warum ist dieses Wort so kraftvoll? Das geknickte Rohr, der glimmende Docht nicht auslöschen. Warum ist das eigentlich so kraftvoll? Denn ich möchte mal die Frage stellen. Wer von euch versteht sich als Schilfrohr? Für alle Menschen am Stream seid auch herzlich gegrüßt. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Hier hat sich jetzt gerade niemand gemeldet. Aber nun kommt die zweite Kracherfrage, weil vielleicht ist es einfach die andere Gruppe, die hier anwesend ist. Wer von euch versteht sich als Docht? Auch an dieser Stelle muss ich auch den Hörern am Stream sagen und die ihr zuschaut, haben auch keine Dochte, nehmen keinen Schilfrohren hier bei uns heute im Gottesdienst. Aber woher kommt dann die Kraft dieses Bibelwortes? Da könnte doch auch stehen, das gebrochene Bein wird er heilen, das gebrochene Herz wird ihr heilen. Und vielleicht bist du sogar jemand, der sich sein Bein schon mal gebrochen hatte oder der weiß, wie sich ein gebrochenes Herz anfühlt. Das ist doch viel naheliegender. Was soll diese Nähe zu diesem Schilfrohr und dem Docht? Ich will vielleicht mal ein bisschen genauer hinschauen. Wenn ich jetzt so ein Schilfrohr habe und das ist geknickt, wie macht sich das wieder heile? Es macht sich gar nicht von alleine wieder heile. Und in der Regel wirst du es auch nicht schaffen, das Schilfrohr praktisch wieder aufzurichten, dass es stehen bleibt. Es wird wahrscheinlich wieder zurückfallen, vielleicht ist es dann auch ganz abgebrochen. Auch wenn du einen glimmenden Docht hast, wird es dir schwerfallen, ihn wieder anzupusten. Es gibt so ein paar bisschen Fake-Kerzen, ein paar bisschen Spaßartikel, da geht das. Ne? Aber so eigentlich so einen glimmenden Docht kannst du nicht wieder anpusten. Es braucht Hilfe von außen. Es braucht Hilfe von außen, dass das geknickte Schilfrohr wieder eine Chance bekommt. Es braucht eine Stütze. Der glimmende Docht braucht eine Energie von außen, dass er wieder brennen kann. Er braucht eine Hilfe. Und es gibt so ein Prinzip, was bei Jesus immer wieder kommt, dass er manchmal irdische Zusammenhänge nimmt, nach dem Motto, wenn das schon hier bei euch so ist, wie ist es dann erst bei Gott? Zum Beispiel sagt er, wenn ihr, die ihr böse seid, wisst, euren Kindern Gutes zu tun, wie viel mehr wird erst der Vater im Himmel den Heiligen Geist zum Beispiel geben, die darum bitten? Oder andere Sachen, die er nimmt. Dieses, bei uns ist ein Vermögen auf dem Level, eine Liebe auf dem Level möglich, wie erst Gott der Herr. Und ich glaube, dass diese Kraft aus diesem Bibelwort hier kommt, mit dem geknickten Rohr und dem glimmenden Docht, wenn dieser Messias sich so schon gegenüber der Schöpfung verhält, wie erst gegenüber den Menschen. Welch ein Trost, der nicht guckt, Mensch, warum bist du geknickt? Warum hast du kein Feuer mehr? Und das ist ja bei Menschen, gibt es ja auch, dass ein Mensch geknickt ist, dass ein Mensch sein Feuer verloren hat, ausgebrannt ist. Und er kann sich selbst nicht wieder entfachen. Er kann sich selbst aus dem Geknicktsein nicht wieder aufrichten. Aber Herr Jesus, wenn du schon so mit diesen Sachen umgehst, wie erst mit den Menschen, die du aufrichten willst, die du neu entfachen willst. Und bums, sind wir genau beim Zentrum dessen, was Jesus für uns Menschen ist. Dieser Retter, dieser Aufrichter, der das neue Leben bringt. Und das ist mein dritter Punkt, dein Gebet wieder lebendiger zu machen. Auf dieses Wesen Jesu Christi zu schauen. Auf dieses Herz von Rettung, von Aufrichten, das dich neu beleben will. Und das nicht auf der Ebene von, jetzt kriegst du erstmal ein paar richtig ordentliche Appelle, jetzt kriegst du erstmal richtig gesagt, wie verkehrt du das gemacht hast. Das ist ja so ein Rettungsprogramm, was manche Menschen so meinen, damit dann irgendwie wieder wen anders aufzubauen, auf den richtigen Weg zu bringen, ihm so richtig zu sagen, wie verkehrt es gelaufen ist. Aber Jesus macht es anders, in einer Liebe und auch in einer anderen Kraft. Denn wenn wir Menschen uns manche Dinge sagen, ist ja immer die Frage, wie viel Kraft können wir unseren Worten mitgeben, dass dem anderen nicht nur das Ding als Information ankommt, sondern auch das Vollbringen. Und Jesus kann das Vollbringen mitbringen. Jesus kann das Vollbringen mitbringen. Von daher löse dich aus Scham, löse dich aus, was dich gleich gebrochen hat, ausgepustet hat. Und lass dich von Jesus neu empfachen. Schau auf ihn, der als dieser Retter gesandt ist. Es gibt, will meine Lieblingsstelle in der Bibel sagen, vielleicht habe ich das schon mal gesagt, und es ist nicht einfach, eine Lieblingsstelle zu finden, weil es viele, viele tolle Bibelstellen gibt. Aber meine Lieblingsbibelstelle ist aus dem Johannesevangelium 3, Vers 17. 3, 16 ist schon Hammer, so sehr hat Gott die Welt geliebt und so. Und in 3, 17 steht, Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, die Welt zu richten, sondern Gott hat seinen Sohn in die Welt gesandt, dass sie durch ihn gerettet werde. Dieses Grundelement von Jesu Berufung, wie er zu uns Menschen kommt, uns Menschen zu retten. Und dass wir uns immer wieder daran festmachen, wenn wir merken, wie mein Gegenüber versagt, wie ich versage, und es mit Liebe zu beantworten, mit Versöhnung. Es gibt einen anderen Text, der uns wunderbar helfen kann, aus 1. Korinther 1. Weil die Frage ist, was für eine Mannschaft hat Gott sich denn da eigentlich berufen? Ja? Da schreibt Paulus in 1. Korinther 1 ab Vers 26, seht doch eure Berufung an, liebe Brüder und Schwestern. Da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zur Schande zu machen. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zur Schande zu machen. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, und das, was nichts ist, damit er zunichte machte, was etwas ist, damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. Gott hat eine ganz komische Art und Weise, seine Gemeinde auszuwählen. Das gilt jetzt auch für dich und mich, dass es wenige gibt, bei denen so alles klar ist und weise und toll und was für tolle Leute, also am Anfang, sondern Gott wählt gerade das Schwache aus, gerade das Unedle, gerade das Törichte. Was heißt das für seine Gemeinde? Dass es davon in der Gemeinde überdurchschnittlich viel gibt. Irgendwie logisch, oder? Das heißt, in der Gemeinde Jesu Christi wird man auf ein erhöhtes Maß von Torheit, von Schwachheit, von Unedlem stoßen. Was Gott, und das ist natürlich der Plan, natürlich weiter verändert. Ja? Das Schwache soll gestärkt werden, das Törichte soll sich verändern, das Unedle soll rein werden und so, aber dass diese Veränderung passt. Aber nochmal, es wird ein erhöhtes Maß an Torheit, an Schwachheit, an Unedlem in Gemeinde geben. Nicht als Unfall, nicht als Gemeinde ist schlecht, sondern als eine Konsequenz dessen, wie Jesus es sich gedacht hat, der Herr und Erlöser. Heißt, in Gemeinde Jesu ist ein erhöhtes Maß von Barmherzigkeit, von Gnade, von Geduld notwendig. Ist das ein Unfall oder ist da vielleicht eine tiefere Weisheit von Jesus drin? Wozu hat er uns als Gemeinde denn gesendet? Wir sollen doch genau die Boten von ihm sein. Und so eine Überschrift ist, dass wir Licht sein sollen. Was heißt denn dieses Licht? Dass das, was er ist, dass er, der barmherzig ist, der liebt, geduldig ist, das sollen wir ein Stück rausbringen. Und er hat Gemeinde unter anderem so gemacht, dass du das in Gemeinde ein Stück lernen musst. Ja, es hat nicht jeder verstanden, aber so ist es ein Stück gedacht. gibt x Aufrufe in der Bibel. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Vergebt einander, ertragt einander und. Dass hier ein Ort ist, Liebe zu lernen, praktisch jesuanische Prägung, jesuanische Kultur zu lernen und gerade so fähig zu werden, diese Botschaft, die wir haben, in die Welt zu bringen, glaubhaft in die Welt zu bringen. Glaubhaft ist es nicht, wenn wir selber uns dauernd einen auf den Kopf hauen und so weiter und wegen Kleinigkeiten verurteilen, richten, was das Zeug hält. Ja? Nochmal, wenn wir Schwachheiten in Gemeinde merken, sie in einer Art von Liebe, hat verschiedene Dimensionen, zu beantworten. Und wie wird es denn sein, wann hört das Schwache auf, schwach zu sein? Wann hört das Törichte auf, töricht zu sein? Wann hört das Verachtete auf, verachtet zu sein? Mit der Zeit hoffe ich immer mehr mit Jesu Kraft, aber es bleibt ein Stück da, weil Gott das Schwache auserwählt hat. Wir haben es heute auch ein bisschen in den Zeugnissen, in den Taufzeugnissen angeklungen. Und meine Geschichte ist ganz genauso. Das ist es sehr, sehr ähnlich in Grün, wo Zerbruch, Zerstörung und auch meine eigene Schuld, meine eigenen Fehler sehr wohl da sind. Und Gott will das verändern, dass wir andere Menschen werden, aber es gehört in seine Gemeinde hinein, weil er es einfach so bewirkt. Nun komme ich wieder zu unserem Thema zurück. Das fällt uns so schwer, damit umzugehen. Kleiner Exkurs, es berührt auch unsere Eitelkeit, unseren Stolz. Was, ich bin nicht der immer Gute? Ich bin nicht die, die es immer schafft und die glänzt und die alle bewundern. Da müssen wir auch mit uns selbst manchmal gewisse Dinge durchbuchstabieren, unser Selbstbild verändern. Und das ist zum Teil richtig, richtig schwierig. Aber ich kann in der Liebe, in der Barmherzigkeit mit mir selbst wachsen. Das Thema Stolz kann abnehmen. Alle Menschen sind mehr oder weniger mit diesem Thema Stolz, Hochmut unterwegs. Ich weiß es ganz genau. Ich bin jemand und wenn ich nur könnte und wenn man nur auf mich hören würde und so weiter. Genauso auch meine Geschichte und irgendwann zu merken, im Wort heißt es, der reife Christ empfiehlt den Herrn. Nicht wie schlau er selbst ist und so weiter, was er alles vollbracht hätte. Der Reife empfiehlt den Herrn und setzt auf seine Stärke. Das ist eine Freisetzung auch für Gebet, dass wir uns vor Gott nicht schämen, nicht minderwertig fühlen, wenn wir das annehmen, ja, wir sind diese Erwählten aus Schwachheit, aus Torheit, solchen Geschichten. Ohne uns zu verurteilen, sondern etwas anzunehmen, ja, das ist Teil des Evangeliums. Er musste für mich sterben, weil es nötig war. Er vergibt mir, weil es etwas zu vergeben gibt. Und das ist vollkommen in Ordnung so. Von daher, finde neuen Mut. Finde neuen Mut, dass Gott die Schwachen auserwählt hat. Und vielleicht gehörst du mehr dazu, als dir bisher bewusst gewesen ist. Und vielleicht ist es ein größerer Schritt, zu sagen, ja, ich nehme meine Schwachheit neu an und ich lasse auch meinen Bruder und meine Schwester schwach sein. Vielleicht auch nur in meinen Augen, vielleicht ist sie das gar nicht. Ne? Aber ich lasse sie in meinen Augen schwach sein und entscheide mich für Barmherzigkeit. Finde neuen Mut für dein Gebet. Ich möchte gern zum Ende dieser Predigt ein Segnungsgebet sprechen. Und möchte so für drei Gruppen beten. Ich freue mich über jeden, der einfach in dieser Schule des Gebets schon ein Stück weiter vorangekommen ist, der eher gewohnt ist zu beten, beten kann und auch wenn er in so eine Dämpfungen kommt, Blockaden kommt, weiß, wie er das überwindet. Halleluja, es ist so gut, in der Schule des Gebetes seine Schritte gegangen zu sein. Ich möchte als zweites für eine Gruppe beten, die vielleicht in sich spürt, ja, ich brauche einen neuen Schwung. Ich wünsche mir einen neuen Schwung. Ich möchte neu beflügelt unterwegs sein. Ich hänge gerade ein Stück fest und ich möchte einfach nochmal anders und näher mit Jesus unterwegs sein. Und möchte für eine dritte Gruppe beten, die mehr so auf dieser Schilfrohr-Docht-Ebene sind. Mensch, ich bin irgendwie echt geknickt, ich komme nicht raus. Ich bin so wie der Docht, ich suche das Feuer, aber ich finde es nicht. Und möchte gern für ein Aufrichten, ein neues Entfachen beten und so diese Predigt gerne abschließen. Ich gebe mal so einen kleinen Moment der Stille. Brauchen wir jetzt auch keine Musik, sozusagen einfach einen kleinen Moment der Stille. Schau, wo du mit diesem Thema stehst und dann möchte ich gern dieses Gebet sprechen. Himmlischer Vater, Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du uns das Gebet gegeben hast. Herr, und es ist so etwas, etwas, wo wir Menschen wirklich reinwachsen müssen, wo es wie eine Schule braucht. Und ich danke dir für alles Gebet, was schon getan wird, was lebt in dieser Gemeinde. Ob es der Einzelne bei sich zu Hause tut, unterwegs oder hier in einem Gebetstreffen. Ich danke dir, Herr, für jeden Einzelnen, für alles, was du uns schon gegeben hast, an Gebet verstanden zu haben, gereift zu sein im Gebet. Ich lobe dich und ich bete, dass wir daran emsig sind. Und Herr, ich möchte für die beten, die merken, Mensch, ich habe schon mal anders gebetet, ich war schon mal anders mit dem Herrn unterwegs, ich brauche irgendwie einen neuen Schwung. Möchte dich bitten um Gnade, wo vielleicht ein Zweifel, ein Hader, ein Konflikt oder auch ein Fehler, den man gemacht hat, wo man auch selbst sich Vorwürfe macht, im Weg steht. Ich bete, dass dein Licht, Herr, dass deine Liebe da hineinkommt, Herr. Ich bitte dich, Herr, dass du neue Ermutigung gibst, eine neue Beflügelung und Kraft fürs Gebet. Bitte rühre jeden an, wirklich da auch jetzt aus diesem Gottesdienst anders herauszugehen oder vielleicht auch heute Nachmittag, heute Abend einen Moment, eine Begegnung mit dir zu haben, wo eine neue Belebung, eine neue Kraft in dieses Leben hineinkommt. Und Jesus Christus, ich bitte dich um Gnade für die, die als Schilfrohr, als Docht festhängen, wie auch ich es, wie ich festhing, wie ich es am Eingang der Predigt erzählt habe in dem Zeugnis, wo ich einfach nicht rauskam, wo ich einfach dieser verlöschte Docht war und echt am Boden war. Ich bitte dich um Gnade für diejenigen, die das betrifft, dass sie dein Wort hören, dass dein Wort in ihren dunklen Keller scheint, dass deine Kraft ihnen eine neue Energie gibt, dass eine neue Energie und Kraft in ihr Herz kommt und dass sie neu entflammt werden. Herr, ich bitte dich, dass du alle Hoffnungslosigkeit, Traurigkeit über sich selbst oder was es ist, wegnimmst und neu aufrichtest, neu empfachst. Denn du bist unser guter Messias, du bist unser Retter, Jesus, unser Helfer, unser Freund. Dir sei Lob. Bitte gib du uns neuen Mut, ins Gebet zu finden. Amen.